Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich freue mich. Wir haben uns lange nicht hier gesehen und gehört und gesprochen.
Ja, es war doch länger als gedacht. Also es hat sich lange angefühlt, finde ich.
War auch lange, 3 Wochen bestimmt.
Ja, stimmt. Ich habe heute Morgen gleich verschlafen, weil ich so in einem anderen Rhythmus jetzt schon reingefallen bin.
Aber daran sieht man, wie schnell sowas zu einer schönen, positiven Gewohnheit werden kann.
Absolut. Und ich möchte kurz hier erinnern, ich hatte vorher so ein bisschen Nervosität, weil ich gedacht habe, jede Woche, jeden Donnerstagmorgen, wow, okay, ich warte da Respekt davor. Und jetzt war es so normal, dass ich diesmal schon wieder raus bin und ja, Gewohnheiten sind gut auch.
Auf jeden Fall. Ich finde Gewohnheiten auch gut. Ich fand früher Gewohnheiten und Rituale nicht so cool. Ich komme aus einer Familie, wo es das gab. Also jetzt nicht so strikt, aber ich würde sagen schon sehr strikt so. Es gab bestimmte Dinge, die einfach immer so gemacht worden sind. Und das fand ich manchmal ein bisschen nervig, so gerade im Teenageralter, wenn man ja dann so ein bisschen ausbrechen will. Und jetzt bin ich auch so eine Gewohnheitsritual-Tante geworden, so Kleinigkeiten. Das ist zum Beispiel an bestimmten Wochentagen immer dasselbe oder das gleiche, wie sagt man, das gleiche Essen gibt. Nee, dasselbe, nicht das gleiche. Oder an bestimmten Feiertagen der gleiche Ablauf stattfindet, weil ich finde immer, das gibt sowas Vertrauen und Sicherheit.
Stimmt. Also ich merke auch immer mehr, je älter ich werde, dass ich es gut finde, wenn mein Morgen einen gewissen Ablauf hat. Dann komme ich in so einen besseren Tritt rein in den Tag. Und wenn das dann anders läuft, dann verliere ich mich manchmal im Tag so. Ist mir auch schon aufgefallen.
Das stimmt. Und abends finde ich das auch hilfreich, gerade wenn es so um das Thema Ruhe gehen geht. Also zur Ruhe kommen. Man geht. Verstehst du, wie ich
Absolut.
Meine?
Du
verstehst mich.
Ja.
Ja. Genau, also wir haben ja zum Beispiel hier, ist ja auch ganz witzig, als wir damals hier eingezogen sind in unser Haus in China, gab es im Schlafzimmer einen Fernseher. Da gab es einen Sideboard und einen Fernseher. Und als wir eingezogen sind, war es das Erste, dass wir gesagt haben zu unserem Vermieter, wir möchten, dass das rauskommt. Und dann hat er gesagt, ja, aber wo sollen wir das denn hinstellen? Und wir haben gesagt, naja, wir hatten zu dem Zeitpunkt 3 Fernseher oder 4 Fernseher. Und wir haben gesagt, wir brauchen den Fernseher nirgends. Und dann hat er den rausgeräumt und hat gesagt, ja, und was kommt da jetzt hin? Und wir so, da kommt jetzt gar nichts hin. Also keine technischen Geräte im Schlafraum. So. Und das fand er, das hat er nicht nachvollziehen können, wie man so ohne technische Geräte im Schlafraum sein kann. Und ich weiß noch, als ich damals Student war, was dann auch schon ein paar Tage da ist, da bin ich zum Beispiel auch immer mit Fernseher eingeschlafen. Da hatte ich dann so einen kleinen Würfel, weißt du, noch diesen Würfel, wo hinten so dieser Bauch hinten so draußen war. Und der war schon richtig fortgeschritten, da konnte ich mir nämlich einen Timer stellen und den habe ich immer zum Schlafen angehabt. Und das kann ich mir jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen. Also gar nicht mehr. Ich finde das dann immer so ganz spannend, so wie andere von ihren Ritualen erzählen, aber bei uns ist wirklich so, ja, man geht dann einfach ins Bett. Also macht vorher natürlich noch im Bad so und dann wird abends vielleicht noch was gelesen oder ich mache ja abends dann noch Tagebuch schreiben. Und dass ich eben unruhig einschlafe, wenn das irgendwie mit Fernseher oder was auch immer ist. Da fällt es mir besonders auf.
Ja, ich finde auch, wenn ich abends mich darum kümmere, runterzufahren und Fernseher frühzeitig ausschalten und Handy weg und so, dann kann ich viel besser einschlafen. Aber wenn das dann so holtert, die Polter soll jetzt Fernseher aus, noch kurz vorher im Handy rumgeguckt und dann ins Bett liegen, das geht gar nicht. Dann liege ich da drin und mein Gehirn ist so am, also noch alles hin und her schieben. Aber was mir da auch immer hilft, ist, du schreibst Tagebuch, ich versuche dann immer öfters, nicht jeden Abend, aber immer öfters, so ein bisschen so eine Abend, wie eine Meditation oder so, also um den Tag praktisch auch loszulassen und abzuschließen. Ja, das hilft mir auch immer total. Das stimmt.
Und was ich zum Beispiel morgens als Ritual habe, ist ja auch witzig, kannst dir mal erzählen, ob das bei dir auch so ist. Es gibt ja die früh immer die Betten machen, ne? Das so dieses, man sagt ja auch so, wenn man früh aufsteht und Betten machen und so. Und ich habe mal vor vielen Jahren gelesen, dass man das nicht machen soll wegen den Milben. Deswegen mache ich früh keine Betten, weil ich Angst vor diesen Milben habe. Aber ich mache zum Beispiel früh als allererstes die Küche aufräumen. Das ist für mich so morgens, da habe ich schon mal was geschafft. Wenn ich dann so dieses ganze Küchenkrams, was vom Frühstück und dann Geschirrspüler an oder wie auch immer, denke ich immer, mein Betten machen ist die Küche. Das ist zum Beispiel früh eines der ersten Sachen, die ich mache.
Also ich fand, habe auch mal, es hieß ja immer, man sollte, wenn man das Bett schon gemacht hat, dann ist schon mal ein guter Start in den Tag. Dann habe ich das auch mit diesen Milben gehört, dachte ich mir, gut, dann jetzt nicht mehr. Und ja, ich tendiere dann auch, in die Küche zu gehen und ich muss aber gestehen, das nervt mich. Weil irgendwie, ich weiß noch, als wir hierher gezogen sind, waren wir ja 6 Wochen bei meiner Schwiegermutter und es hat mich jeden Morgen so genervt, weil jeden Morgen natürlich die Spülmaschine ausgeräumt wurde und das war immer so laut. Und das erinnert mich dann immer irgendwie so daran. Und ich mag eigentlich dann lieber aufstehen und so kurz so sich mit mir verbinden auf irgendeine Art und Weise. Irgendwie kurz eben auch Tagebuch oder mich mal kurz hinhocken und mich verbinden mit mir. So, was möchte ich von dem Tag? Und so ein bisschen ausrichten morgens, ne? Das ist eigentlich das Optimalste für mich so, aber meistens klappt das natürlich nicht, weil dann ist mein Mann hier und der muss dann los und dann genau Kaffee und Zeug und dann, ja.
Aber auch spannend, dass manche Rituale einfach nicht wohlwollend besetzt sind.
Ja.
Dass wir manche Rituale so mitgemacht haben oder beigewohnt haben und dass das dann so, also dass das neben dem Guten,
ja,
in dem Sinne von, also gerade so mit Kindern, finde ich, ist ja so ein Handlauf so, wo man genau weiß, okay, das ist jetzt so und so. Aber dass das eben im Umgekehrten auch so sein kann. Und das wiederum finde ich total spannend, wenn man in bestimmten Situationen zum Beispiel angepupelt ist oder so und so richtig gar nicht weiß, why, was hier los, dass das ja auch eine Idee ist, da mal hinzugucken, ob man da eben aufgrund eines Ablaufes negativ wie so pavloscher Reflex trainiert wurde.
Ja.
Weil mehr ist ja so ein Ritual auch nicht.
Nee, also vor allem, es ist ja ein totaler Schmarren, irgendetwas mit, also das, dass ich das assoziiere jetzt so mit dieser Phase. Aber das ist so bei mir drin, weil es hat mich jeden Morgen so genervt. Aber eher aus dieser ganzen Situation heraus eben, ne? Du bist in einem neuen Land, du hast keine Ahnung, wie es weitergeht, du hast keine Wohnung und so. Und das ist dann so, es ist schon spannend, wie so Musik oder Geräusche, auch Dufte oft, ja, mit irgendwelchen Vergangenheitsmomenten verknüpft sind, so.
Ja. Ja, das stimmt. Dass der Duftsensor ja, glaube ich, nochmal intensiver abgespeichert werden kann als zum Beispiel Bilder oder so, habe ich irgendwie mal gehört vor langer, langer Zeit. Also wenn du jetzt in so eine Bäckerei zum Beispiel reingehst, dass dann bestimmte Kindheitserinnerungen wach werden oder, also wenn ich zum Beispiel 4711 rieche, dann denke ich sofort an meine Oma und kriege auch sofort das Bild, wie sie vor ihrem Nachttischchen sitzt. Also die hat ja so einen riesen tollen Nacht, so einen Spiegel hat die ja gehabt, meine Oma, und da kriege ich das sofort rein. Das finde ich schon auch spannend, wie schnell man sich dann wie so einer Zeitmaschine auf einmal auf einem ganz anderen Planeten bewegen kann. Wir haben jetzt mal kurz das Medium gewechselt. Wir wissen jetzt nicht, vielleicht haben wir Glück und ihr seht uns auf YouTube und alles ist wie immer. Vielleicht aber auch nicht. Das liegt nur daran, dass das eine nicht mehr so wollte, wie wir wollten. Und wir jetzt aber trotzdem weitermachen wollen. Und deswegen könnte es sein, dass wir jetzt auf der anderen Seite sitzen. Und für die, die uns zuhören, ist es wurscht, weil wir sind immer noch dieselben. Aber ich wollte nur diese Irritation, die eventuell auftreten könnte, im Vorfeld ansprechen. Ohne den Inhalt zu schmälern. Genau. Wir waren stehen geblieben bei Routine, bei Abendroutine. Und ich hatte gerade die Geschichte von meinem Fernseher erzählt.
Genau. Und das, jetzt wird hier noch gehupt. Also heute ist schön. Richtig schöner Tag.
Das ist New York. Störungen haben Vorrang, genau. Lass uns das Gruppe anhören.
Also ja, da ist, die sind, wie sagt man denn, stur. Stur. Störung. Das ist, nennt man Sturheit. So, genau. Ja, der Fernsehen, ja genau. Vor allem, weil was ich noch sagen wollte, ist, dass ja viele Amerikaner auch in ihrem Schlafzimmer ein Fernsehen stehen haben. Und ich finde das wirklich, das ist so der Untergang von jeglicher Partnerschaft, glaube ich.
Dem kann ich nur zustimmen.
Das, ja.
Und ich
kann
glaube
ich
auch
nicht unterstützen.
dass wir das auch unterschätzen, dass es eben gesundheitlich nicht gut ist, mit diesen bewegten Bildern in den Tiefschlaf zu fallen und sich dann einen erholsamen Schlaf sozusagen zu wünschen, was ja, wenn du komische Bilder am Ende siehst. Und wir wissen alle, dass wir im Fernsehen nicht immer irgendwelche Flora- und Fauna-Dokumentationen uns angucken, wenn das dann die letzten Bilder sind, die du mit in deinen Tagtraum so reinnimmst. Und ich glaube, der Schlaf ist ja super wichtig zur Erholung. Und ich habe ja mal gehört, und die Idee mag ich, dass das ja so die andere Welt ist, in der wir ja auch so ein bisschen existieren. Also das mag für den einen oder anderen jetzt spooky sein, aber ich mag die Idee, dass man im Schlaf einfach in diese andere Welt eintaucht und dort andere Abenteuer mit anderen Menschen erlebt. Und wie unverantwortlich wäre es, wenn man da nicht frisch auch reinkommt in diese andere Welt und nicht mit irgendwelchen Horror-Szenarien, die man gerade gesehen oder gehört hat.
Das stimmt. Ja, das ist auch wirklich, ich glaube, wenn man dem Schlaf ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt, kann man den wirklich auch gut optimieren, habe ich festgestellt. Also da kann man schon einiges machen.
Ja, damit muss man sich aber damit befassen. Man muss zum Beispiel dann noch wissen, ob man viel oder ein Kurzschläfer ist oder ob man jemand ist, der mittags sich nochmal oder zu einer anderen Uhrzeit nochmal eine Pause braucht oder so. Also ich zum Beispiel bin ja ein super Vielschläfer. Ich glaube, ich war früher mal so ein Winterschlaftier, was auch immer für ein Tier ich gewesen bin. Aber ich finde so Winterschlaf super toll und ich brauche halt echt viel Schlaf. Also so 8-9 Stunden brauche ich schon. Und meine Familienmitglieder brauchen viel, viel weniger. Das kollidiert da manchmal so ein bisschen, aber wir arrangieren uns. Und seitdem ich das aber auch weiß, also seit ein paar Jahren weiß ich das schon, dass ich so viel Schlaf brauche, kann ich da auch viel mehr oder viel netter auch so zu mir sein. Weißt du, sonst ist man immer so streng, wenn man sich denkt, oh, man muss abends früher ins Bett gehen oder früh ist hier mit, sei nicht immer so unausgeschlafen. Weißt du, aber wenn man weiß, dass man halt die und die Anzahl an Schlaf braucht und man kann sich danach richten, dann ist man abends entspannter, wenn man ins Bett geht und frühs wacher.
Mhm. Es ist auch interessant, weil, also ich bin ja tendenziell immer jemand gewesen, der immer sehr spät dann ins Bett oft ist. Also was heißt sehr spät? Also jetzt nicht, aber so um 12 oder so. Ja, weil ich konnte halt morgens schlafen. Weil meistens habe ich halt abends gearbeitet, wenn du jetzt Vorstellung irgendwo hattest oder so. Und dann war es ja noch so hyper und seitdem wir jetzt auch so in New York sind, hat sich das für uns so verändert, dass wir wirklich teilweise um 10 ins Bett gehen, weil wir halt so früh aufstehen müssen und weil der Tag auch so intensiv immer ist, das schafft man sonst gar nicht. Und mir ist es auch aufgefallen, dass generell New Yorker so ein bisschen wirklich am Abend, auch wenn man sich mal irgendwo trifft, die gehen um 9 meistens dann nach Hause, weil jeder hat diesen vollen, krassen Tag. Und außer vielleicht die jungen Leute, bei denen ist es vielleicht nochmal anders, aber man merkt so, dass alle so einen gewissen Rhythmus haben, Schlafrhythmus, um diese Stadt überhaupt zu schaffen. Das finde ich irgendwie spannend. Also das hat sich bei uns total verändert.
Dem kann ich nur zustimmen, es hat sich bei uns auch so verändert, dass wir uns abends auch bewusst für Schlaf entscheiden und gegen, wir gucken noch irgendeinen Blödsinn oder wir bleiben nochmal eine halbe Stunde länger, was man vielleicht im jungen Alter doch nochmal gemacht hätte, weil, also ich zum Beispiel immer das Gefühl hatte, ich verpasse sonst irgendwas, vielleicht kommt jetzt der Witz oder das Ereignis, von dem alle sprechen oder das, der Moment, wo man noch Jahre von drüber reden wird und dann warst du im Bett und jetzt denke ich mir einfach, ich muss schlafen, weil ich brauche das. Also es ist auch nochmal so eine andere Wertschätzung sich selbst so gegenüber, finde ich, und auch eine andere Verantwortung sich selbst gegenüber und hat natürlich auch was mit Lebenserfahrung zu tun, weil ich ja weiß, was soll jetzt kommen, was ich verpasse und wenn ich es verpasse, inwieweit hätte das mein Leben so beeinflusst? Und da kommen wir zu einer ganz spannenden Frage, die habe ich gestern mit Carina in ihrem Podcast so ein bisschen gewälzt und die gebe ich jetzt mal an dich weiter. Glaubst du, dass Lebenserfahrung wichtig ist, um das Leben zu begreifen?
Ha! Also instinktiv würde ich jetzt sagen, ja. Andererseits, glaube ich, kann es uns halt total schädlich auch sein, weil wenn ich jetzt zum Beispiel das so denke, dass ich eine neue Erfahrung jetzt habe und ich habe sowas Ähnliches schon mal erlebt und es war nicht so toll, dann wird es ja eingefärbt von vornherein.
Mhm.
Und das ist vielleicht manchmal nicht so gut, weil man nicht so offen ist für diese Erfahrung. Andererseits hilft natürlich eine alte Erfahrung, um die neue besser zu machen. Meinst du es so oder meinst du es anders? Habe ich es jetzt falsch verstanden?
Nee, also man kann das ja immer nur so verstehen, wie man das selber wahrnimmt. Das ist ja auch ganz spannend. Man kann ja keine Fragen falsch verstehen, sondern kann
ja.
Aber glaubst du, dass die Lebenserfahrung, wann würdest du sagen, bist du reich an Lebenserfahrung? Wenn du Lebenserfahrung hast oder wenn du Lebenserfahrung auf die Zeit rechnest? Weißt du so,
Also Aktion in Bezug zur Zeit oder so die, aha. Ja, das ist jetzt natürlich eine spannende Frage, weil wenn ich jetzt sage, jemand, der ein sehr geradliniges Leben hat und nicht so viel passiert, das ist ja nicht besser oder schlechter. Aber ich glaube halt schon, dass es generell im Leben um die Erfahrung geht. Was anderes haben wir ja nicht am Ende. Weil am Ende, wenn du stirbst, du kannst ja nichts mitnehmen. Also nichts Materielles macht mehr Sinn. Es machen die Verbindungen zum Menschen Sinn und es machen deine Erfahrungen Sinn. Der Rest wird ja irgendwann völlig nichtig. Deswegen glaube ich schon, dass es sich immer lohnt, eine neue Erfahrung zu machen, weil ich glaube, darum geht's. Das ist alles, um was es geht letzten Endes. Was glaubst du?
Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass wir nur da sind, um Erfahrungen zu machen. Und ich hatte da letztens ist schon ein paar Monate her, mal mit jemandem ein Gespräch gehabt. Da ging es auch so um, dass wir immer alles so zerdenken und dass wir immer so alles hin und her wälzen. So. Und da hat mein Gegenüber gesagt, das ist der Nachteil an den Tieren, die wissen das alles nicht. Die sind einfach. Ja. Und die trinken, die essen, die pflanzen sich fort, die machen Kaka und Pipi und nebenbei irgendwie liegen sie in der Sonne und fertig. Und ansonsten, weil die eben diesen Kopf nicht so haben. Und was unterscheidet uns? Uns unterscheidet ja nur der Kopf. Es ist jetzt wirklich sehr tief runtergebrochen. Aber dieses Bild finde ich total spannend und begleitet mich seitdem, weil ich glaube, wenn das ist, dass es um nichts geht, also dass wir halt sind, weil wir sind, dann ist eigentlich alles schon wieder erzählt. Also dann um was geht's dann so, ne? Und dann geht's für mich, so wie du auch sagst, um diese Lebenserfahrung, um diese Momente, um dieses sich selber dann auch dadurch erfahren. Und ich für mich habe entschieden, dass das so meine Definition ist, so von Leben. Ich glaube, da muss jeder für sich seine eigene Definition finden. So dieses, wer bin ich in der Situation und wer bin ich in der Situation? Und ich glaube auch, dass Lebenserfahrung nicht abhängig vom Lebensalter ist. Also so dieses, was noch meine Großelterngeneration gesagt haben, na, ich habe ja die Lebenserfahrung, weil ich bin ja schon so lange da. Ich glaube nicht, dass die Zeit, die du da bist, was mit der Lebenserfahrung zu tun hat. Also, dass das, klar hast du, wenn du länger da bist, mehr Zeit, was zu erfahren und zu erleben und vielleicht erlebst du auch mehr. Aber ich glaube, dass einer mit Mitte 20, der ein sehr intensives Leben bis dato schon hatte, weil wegen Elternhaus, weil wegen mutig und macht eine Weltreise, weil wegen super schlau überspringt drei Klassen, in der kurzen Zeit eigentlich Lebenserfahrungen sammeln kann, für die andere vielleicht viel länger brauchen. Und das wiederum bringt mich ja zu dem Gedanken, dass Zeit halt so relativ ist.
Ja, voll. Und es ist halt auch jetzt die nächste Frage, ist, wie viel Lebenserfahrung du hast, ist das allein von deinem Mut abhängig?
Also zum Teil schon.
Ja.
Also ich glaube, es gibt einen Teil Lebenserfahrung, die dir zugeschrieben wird, wo du vielleicht so mit musst, aufgrund von Umständen, allein Pandemie zum Beispiel, ne? Da machst du ja mit. Und die andere Zeit, ja, es braucht schon Mut für bestimmte Dinge.
Weil ich glaube auch, selbst wenn die Lebensumstände zu dir kommen, ja, wenn wir jetzt mal annehmen, dein Elternhaus ist schwierig. Das sind ja, hat ja nichts erstmal mit deinem Mut zu tun. Das sind Lebenserfahrungen, die dir halt aufgezwungen werden. Da kommst du jetzt erstmal nicht so raus. Aber auch da könnte Mut eine Rolle spielen im Sinne von, wie gehe ich damit um, was mache ich damit, bin ich mutig, mal was zu durchbrechen, ne, ein Muster zu durchbrechen, da brauchst du ja auch schon wieder wahnsinnig viel Mut. Und ich finde auch, dass Lebenserfahrung daran geknüpft ist, wie bereit man ist, Veränderungen auszuhalten und auch zu wollen.
Hm. Hm.
Und ich glaube, wir sind so ein bisschen veränderungsscheu geworden.
Hm.
Vielleicht.
Ja. Also ich würde auch noch reinbringen, das ist so mein Gedanke dazu, bei Lebenserfahrung geht es ja auch darum, so, wer bin ich in den unterschiedlichen Situationen? Wir haben ja privat auch schon viel drüber gesprochen. Also, wie groß ist meine Vorstellungskraft? Was kann ich sein? Wenn ich natürlich gelernt bekomme, ich werde in dem Ort geboren und wir gehen hier unserer Arbeit nach und wir heiraten den Nachbarn. Und das soll jetzt nicht, ich will das nicht bewerten, das ist aber eine Idee, die ganz viele Jahre lang einfach so gemacht wurde. Ich glaube, dann ist da nicht viel Spielraum, sich zu überlegen, wer kann ich noch so sein? Also, wer könnte ich als bla 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 so sein? Und ich glaube, diese Neugier zu sagen, was passiert, wenn ich mal links rumgehe oder wenn ich ein gelbes Kleid trage oder wenn ich, es muss ja auch nicht immer das Große sein. Das ist mir jetzt auch nochmal die letzten Tage so gekommen, dass wir oft eben an dieses gleich ganz Große, diese krasse Veränderung. Es ist ja manchmal dieses Kleine, weißt du, so dieses, trage ich heute mal Hackenschuhe im Alltag zum Einkaufen oder nicht? Weißt du, aber das ist ja schon auch eine Veränderung, eine kleine Veränderung, weil man geht ganz anders, man nimmt sich ganz anders wahr, man macht eine ganz andere Erfahrung, weil die Leute ganz anders reagieren. Ich glaube, wir vergessen das in dieser Zeit, in der so viel von diesen großen Sachen gesprochen wird, dass ja die Summe der Kleinen ja auch was ins Rollen bringt. Vielleicht sogar noch viel, viel mehr als dieses Große. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube auch, dass neben dem Mut diese Neugier super wichtig ist und auch so diese Fantasie, die Kinder so haben. Ich weiß noch, wie ich eben immer, ich habe immer Lehrer gespielt und ich habe immer Gaststätte gespielt, als ich ein Popel klein war, weil ich das total cool fand, habe mit verstellter Stimme gespielt und meinen Teddys dann eben in der Gaststätte das Essen serviert oder habe mir dann meine imaginäre Klasse so vorgestellt. Und irgendwann hört man ja dann so auf, wenn man dann irgendwann jugendlich ist und glaubt, jetzt weiß man, wie das Leben funktioniert oder so, ne? Aber ich glaube, dass dieses kindliche sich hineinversetzen, dass uns das im, je älter wir werden, förderlich ist, neue Lebenserfahrungen zu machen.
Mhm. Und ich finde, ich glaube sogar, dass die kleinen Veränderungen die schwierigen sind.
Glaubst du?
Ja, weil wenn jetzt eine große Veränderung auf mich zukommt oder ich die von mir aus wähle, weiß ich, ich muss jetzt hier, da passiert jetzt was, ich muss mich jetzt arrangieren, da kommt jetzt was. Ich finde, da kriegt man so eine andere Einstellung dazu. So eine Bereitschaft aktiviert sich, weil entweder muss ich oder ich will das jetzt. Und die kleinen Veränderungen, die finde ich extrem viel ausmachen können, die unterschätzen wir, die nehmen wir nicht richtig ernst, zu denen committen wir uns nicht richtig und die verändern Dinge im Alltag, die es unangenehm machen. Also zum Beispiel, wenn du, also erstens bin ich davon überzeugt, dass mini kleine Veränderungen das Nonplusultra sind, weil ich es festgestellt habe. Also wenn, also ich Beispiele, früh meditieren oder abends meditieren, morgens ein Glas Wasser zu trinken, weiß ich nicht, Vitamine nehmen, regelmäßig Sport machen, gesünder ernähren, weniger Schokolade, also weniger Alkohol, Lifestyle-Sachen, glaube ich. Lifestyle-Veränderungen bringen die große Veränderung mit sich. Und ich glaube, solche kleinen Sachen, das unterschätzen wir. Oder wenn du sagst, ich traue mich mal auf die Arbeit, einen pink knalligen rosa Pullover anzuziehen, weil ich da jetzt endlich mal Lust drauf habe und weil ich zeigen will, wer meine Persönlichkeit ist, dann kostet es so viel Überwindung oft, dass wir es dann nicht machen. Aber wenn wir diese Kleinigkeiten im Alltag nutzen zum Verändern, da passiert, glaube ich, so viel in uns, weil das ist so diese, das wird irgendwann exponentiell, geht es so nach oben irgendwann. Und ja, wir haben da aber Schiss vor und auch, es ist so, da muss man halt wirklich sich dafür entscheiden und Disziplin haben. Und ich glaube, das ist so, wo man dann ganz schnell so, ach, na ja, ich weiß auch nicht, es bringt ja eh nichts, ich meine, was soll das jetzt bringen? So.
Glaubst du, dass die großen Entscheidungen, von denen du am Anfang gesprochen hast, dass die, dass Menschen unter Druck mehr mit in Veränderung umgehen können, als wenn sie diese kleinen freiwilligen Entscheidungen machen müssen?
Dürfen? Das wollte ich jetzt eigentlich damit sagen, ja.
Mhm.
Weil freiwillig eine Entscheidung zu treffen, wie ich gehe in Sport oder ich esse anders oder ich ziehe neue Sachen an, ich zeige meine Persönlichkeit mehr, ist, glaube ich, anstrengender, weil es gehört richtig viel Disziplin dazu und Mut und sich selbst am Riemen reißen und in sich selbst die Sicherheit zu haben, ich mache das jetzt und ich will das jetzt und ich komme damit klar, was von meinem Außen dann kommt. Weil was kommt denn dann oft? Leider. Du kriegst in der Arbeit vielleicht einen blöden Spruch oder in der Familie sagt jemand, ach, machst du jetzt eine auf gesunde Ernährung oder was? Also weißt du, so diese, und das ist unangenehm und da gehört richtig viel innerlich dazu, finde ich, das durchzuziehen. Und wenn aber, wie du sagst, wenn ich jetzt weiß, ich ziehe in ein anderes Land, dann weiß ich im Vorhinein, okay, das wird jetzt eine Riesennummer. Da weiß ich jetzt, da kommt ganz viel auf mich zu.
Glaubst du, das hat was damit zu tun, weil die große Entscheidung dann, wenn wir es jetzt mal plastisch machen, wie so ein Pflaster abziehen ist und diese vielen Kleinen halt so eine Dauerpräsenz zeigen?
Das kann gut sein, ja. Du hast recht.
Weil die Großen so dieses Boom, Bang, Bang, umziehen, ausziehen, neuer Job, Bang und dann sagen alle, ja, nee, war klar. Und das andere ist so, man ist halt so ständig präsent.
Voll.
Und wieder präsent. Und nochmal präsent. Ich glaube auch.
Ich behaupte jetzt mal, das ist ein Satz, den habe ich gelesen und den finde ich so gut. Das Irritierendste, was du machen kannst, ist dein Ding zu machen und deinen Weg zu gehen. Und das irritiert alle um dich rum. Alle sind so, was ist jetzt los, was passiert da jetzt? Und dann werden die alle angetriggert mit ihren Schatten oder mit ihren Themen. Und es ist, glaube ich, so schwierig, es auszuhalten. Ich kenne das ja von einem, wir kennen das ja von uns selbst auch.
Ja.
Wenn ich irgendwie, zum Beispiel alleine nur, wenn du weggehst mit Freunden oder Familie und du sagst, ja, ich trinke momentan nichts. Ach komm, jetzt sei doch nicht so, was ist denn jetzt? Also, das irritiert die Leute.
Ja.
Wenn ich für mich eine Entscheidung treffe, das ist so, ja, was ist da jetzt los? Und ich finde das so wahnsinnig schwer auszuhalten.
Ich weiß, was du meinst.
Weil, es triggert die anderen irgendwie und da zu erkennen, finde ich, also das, was ich immer wieder lernen gerade, zu erkennen, es hat jetzt nichts mit mir zu tun. Also schon, aber nicht direkt. Also diese Person reagiert da jetzt vielleicht komisch, aber es ist denen ihr Thema. Deswegen kann ich trotzdem mein Ding selbst weitermachen. Aber oft war ich dann so irritiert und habe mich dann halt wieder klein gemacht und ach na ja, nur um es den anderen angenehm zu machen.
Mhm.
Und deswegen, wenn du dein Ding durchziehst, ist es für alle so krass irritierend. Das muss man erstmal aushalten, finde ich.
Zum einen muss man das aushalten und dann, ich habe jetzt auch ein schönes Interview gehört, und da haben die sich unterhalten, auch über das Thema. Und dann hat der eine Interviewpartner gesagt, wir trauen unserem Gegenüber oft nicht zu, dass er das und das aushalten kann. Also zum Beispiel, da ging es unter anderem auch um Kritik äußern zum Beispiel. Also dass wir dem anderen nicht zutrauen, dass der diese Kritik aushalten kann und dass er die Kritik gut wegsteckt oder adäquat darauf reagiert. Dann, dass wir dann im Vorfeld schon die Kritik zum Beispiel gar nicht erst äußern. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt treffen und ich würde sagen, oh, deine Handtasche finde ich aber jetzt nicht so cool oder so. Bevor ich das sage, weil ich vielleicht auch denke, das ist ja blöd und dann denkt sie, was hat sie gekauft? Also wir trauen das dem anderen auch so nicht zu. Das finde ich auch total spannend, also diesen Aspekt erstmal mit reinzunehmen in diese Überlegung, warum wir bestimmte Dinge gar nicht erst machen, eben um andere nicht in Verlegenheit zu bringen. Ja. Also um anderen eben auch nicht das Gefühl zu geben, dass da was ist, weil wir eben auch so erzogen worden sind. Also das fand ich auch nochmal super spannend, so mich selber auch dahingehend nochmal so zu überprüfen. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, gerade was Kritik angeht, da überlege ich schon, bei wem ich das mache und bei wem nicht. Wo ich auch das Gefühl habe, das kann mein Gegenüber jetzt aber gut aushalten. Und bei anderen, wo ich sage, ach nee, nee, ich glaube, mein Gegenüber würde da jetzt ein bisschen dran rumknabbern. Dann, nee.
Aber es ist doch nicht deine Verantwortung eigentlich.
Natürlich ist es nicht meine Verantwortung. Und trotzdem übernimmt man sie teilweise.
Warum? Weil man gefallen will?
Ja, gefallen will oder Harmonie sucht oder man wurde so beigebracht. Da kommen die ganzen Glaubenssätze her. Braves Mädchen und macht den Mund nicht so laut und keine Ahnung, denkt dir was aus. Und ich finde ja zum Beispiel bei diesem ganzen Thema Veränderung auch ganz spannend, dass du ja auch Veränderungen für dich selber machen kannst, ohne dass andere involviert sind und trotzdem trauen wir uns nicht. Und da habe es mir letztens aufgefallen, letztens war Montag. Heute ist Donnerstag bei unserer Podcast-Folge, wie immer, wenn wir es aufnehmen. Und zwar, pass auf, ganz, ganz simpel. Ich wollte meine Hausrunde laufen frühs. Und da war aber die Hälfte des Weges gesperrt. Und das Erste, was ich nicht so leiden kann, weil ich so routiniert bin, um den Anfangsfaden nochmal zu nehmen, ich laufe gerne Runden. Ich mag es nicht, wenn ich irgendwie so eine Joggingrunde habe, wo ich nur hin und her laufe, sondern ich habe es gerne rund. So, ich laufe gerne im Zirkel. Und das ging nicht, aber ich konnte mich selber austricksen, bin dann einfach um so einen kleinen Baum rum und bin die gleiche Strecke, die ich hin bin, wieder zurück bin. Das heißt, ich bin die entgegengesetzt gelaufen. Du glaubst nicht, wie merkwürdig das war. Es war, als würde ich betrunken schräg diese Runde laufen. Kannst du dir das vorstellen? Weil ich immer nur rechts rumlaufe. Ich bin jetzt links rumgelaufen. Das war alles schief. Ich dachte, was ist denn hier los? Man sagt das ja immer mal. Lauf mal einen anderen Weg oder mach mal was anderes oder iss mal mit der linken Hand oder ne, so diese kleinen Sachen, um für sich selber in dem Moment eine andere Erfahrung zu machen oder so. Man merkt ja auch dann, wenn man öfter sowas Verrücktes macht, wie zum Beispiel die eigene Seerunde links rumlaufen, dass sich ja was verändert. Aber die ersten zwei Male, ey, das war, als würde ich schräg laufen. Also es hat mein Kopf nicht hingekriegt, weil ich so festgefahren in meiner Laufrunde. Es ist eine Laufrunde. Ja. Und wenn du das jetzt mal hochrechnest, bei mir geht's jetzt um eine Laufrunde. Jetzt überlege ich mal, was man, ne? Partnerschaft, Kindererziehung, bla bla bla, Job, fast immer das Gleiche. Statt mal ein Ding anders zu machen. Das fand ich eine richtig krasse Erfahrung jetzt Anfang der Woche.
Und jetzt siehst du ja daran schon eben, wie komisch und schwierig es ist, solche Mini-Sachen, Banalitäten, wie die schon reinkicken.
Ja.
Und deswegen ist es so witzig, dass die Kleinigkeiten im Alltag extrem viel ausmachen können.
Ja, total.
Und wir finden sie so banal, dass wir sie gar nicht erst machen. Also.
Ja.
Das fängt ja damit schon an, zum Beispiel. Es ist spannend, weil ich sage das meinem Mann, also jede Woche sage ich ihm das. Und es ist so spannend, weil ich das nicht verstehen kann, wie zum Beispiel er das nicht verändern kann. Aber es ist ein gutes Beispiel, finde ich. Morgens immer dieses Griff zum Handy und da reinglotzen. Und ich war, also man weiß ja, dass das einfach halt voll schlecht ist. Auch so metabolisch und alles und dein Gehirn, du brauchst eigentlich so 30 Minuten, dass alles hochfährt. So ganz natürlich und normal. Dass Licht auf die Augen kommt, dass dein Körper langsam hochfährt, alles kommt so in die Gänge und dann, okay, geht's los. Also die ersten 30 Minuten, bitte, bitte nicht das Handy nehmen. Und er macht es dann so schnell und ich sage immer so, das ist für echt nicht gut und so. Und er kriegt es nicht hin, das zu unterlassen. Und das ist, finde ich, so krass. Weil es ist auch so eine Sache von, wie starte ich den Tag? Starte ich den Tag, indem ich eine Aktion auf mich wirken lasse und ich bin so passiv und lasse mich erstmal berauschen? Ja. Oder starte ich den Tag aktiv nach vorne und sage, so, jetzt geht's los, was machen wir jetzt? Auf geht's. Und ja, wir unterschätzen diese Nuancen, glaube ich, an Aktion oder Reaktion, die kann den ganzen Tag verändern. Also das habe ich so erfahren.
Auf jeden Fall bin ich sofort bei dir. Also ich bin ja auch so eine Handynutzerin und mir fällt zum Beispiel immer auf, dass wenn ich unterwegs bin, so wie jetzt letzte Woche, wo ich im Urlaub war, dass da das Handy echt zweitrangig ist. Also dass ich dann das Handy mehr in der Tasche lasse oder nur als Fotoapparat halt nutze, weil mittlerweile die Kameras so gut sind, dass man gar keine extra Fotografien mehr oder Fotoapparate braucht und man ja auch dann ganz leicht einfach die Bilder weiter verschenken kann. Aber dass ich es halt als Kommunikationsmittel viel, 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 viel weniger nutze als jetzt im Alltag zum Beispiel. Dass das wirklich so im Alltag auch so ein Lückenfüller manchmal so ist oder ich mich dann auch gut dahinter verstecken kann. Oh, jetzt muss ich da den Artikel lesen. Kann ich jetzt hier nicht die Spülmaschine ausräumen? Halt, sorry, not. So, weißt du? Also das ist schon auch spannend zu sehen, in welchen unterschiedlichen Lebensphasen, also bei mir jetzt Urlaub und Alltag zum Beispiel, das eine Rolle spielt und wo nicht, ne? Also das finde ich ja. Und das sind die Kleinigkeiten, das ist so. Also ich merke es bei mir auch, wenn ich frühs nicht gleich laufen gehe zum Beispiel, dann startet der Tag auch ganz anders, als wenn ich mich dann zum Beispiel früh gleich an den Rechner setze oder weiß ich nicht, doch dann gleich irgendwie das Handy dann in die Hand nehme, statt meine Seerunde zu laufen.
Und da ist es doch dann wieder jetzt interessant, weil damit kann ich ja auch wieder meine Lebenserfahrung verändern.
Total.
Weil wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt das Handy nicht in die Hand, ich stehe auf und trinke ein Glas Zitronenwasser und mache mir ein gesundes Frühstück statt mein Nutella-Brot und mache 10 Minuten, weiß ich nicht was, kurze Bewegungen, tanze auf 2 meiner Lieblingslieder und dann starte ich in den normalen Tag. Das hat eine andere Lebenserfahrung und dein ganzer Tag wird anders. Es werden sich, dein Leben wird sich verändern.
Total, total. Du bist ja auch anders unterwegs und begegnest den Leuten anders oder, also was ich mir manchmal eben auch mache, dass ich dann frühst dann schon was, also wirklich ein physisches Buch lese. Ich bin ja noch so jemand, ich habe ja gerne so ein echtes Buch in der Hand, da einfach so 2, 3 Seiten lese und dadurch ja auch wieder andere Gedanken reinkommen und so. Und das ist so, dass diese Kleinigkeiten die Qualität bestimmen, das finde ich schon auch so. Und was ich bei dem Thema Lebenserfahrung auch nochmal ganz spannend finde, also nicht nur unabhängig davon, dass für mich Lebenserfahrung nicht an die Lebenszeit gekoppelt ist, ne? Also dass man reich an Lebenserfahrung mit Mitte 20 sein kann und arm an, mit Mitte 60, was einfach aufgrund der eigenen Entscheidungsfreudigkeit oder so zusammenhängt, sondern dass ja auch es super wichtig ist, sich über diese Erfahrung auszutauschen, weil ich behaupte ja, dass wir jede Erfahrung natürlich im ersten Arbeitsgang für uns selber machen, aber im zweiten Arbeitsgang immer für die Gemeinschaft. Also ich bin ja wirklich davon überzeugt, dass alles, was wir im Leben erfahren, gemacht wurde, um es zu teilen, weil dann wer anders geholfen werden kann, weil wer anders daraus wieder neue Gedanken denkt, weil wer anders sich inspiriert fühlt, irgendwas zu machen, weil, keine Ahnung. Also ich glaube, dass wir diese Erfahrung nicht zurückhalten dürfen. Manche machen das ja aber leider so. Die haben dann sagen, ja, musst du deine eigenen Erfahrungen machen und bla 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 und so. Aber ich glaube, dass das nicht darum geht. Also wenn es sowieso um nichts geht, sondern außer, dass wir sind und dass wir hier so da sind, haben wir uns ja sowieso nichts zu vertuddeln, dann können wir ja sowieso alles teilen. Aber ich behaupte, wenn wir das noch viel mehr machen würden, diese Erfahrung teilen in Form von so wie wir Gespräche oder Geschichten oder keine Ahnung, denkt irgendwas aus, dass das für die Welt auch gut wäre.
Weil jetzt irgendwie kommt mir gerade so dieses, weißt du, früher, als es auch Fernsehen und alles noch nicht so gab und so ein Handy, da hat man halt sich ausgetauscht und erzählt.
Genau.
Das ist so, finde ich, das geht so immer mehr verloren irgendwie so. Und ja, was auch so, deswegen ist vielleicht auch zum Beispiel so gemeinsam Essen so wichtig. Weil man da so Lebenserfahrung austauscht und spricht miteinander. Und dann, ja, dieses, es ist, finde ich, schon schade, dass wir so gleiten in dieses Konsumding von Handy, TV, Spielekonsole, das ist halt so, ich habe letztens einen ganz schönen Kurzfilm gesehen, da ging es darum, wie früher zusammen, also wie sich Spielen verändert hat. Weißt du, also Spielen, also entweder hat man halt draußen gespielt als Kind, so, ne, mit mehreren und zusammen, und dann irgendwie hat man Brettspiele gespielt, so in der Familie oder unter Freunden, und dann auch mit der Evolution jetzt die letzten Jahre, dann ging es los, dass man halt einen Gameboy hatte oder irgendwie, ne, so eine Mini-Konsole, dann hat man eine TV-Konsole gehabt, wo man PlayStation und so mit Freunden gespielt hat, so, oh, kommst vorbei, komm, wir spielen zusammen, das war noch auch so kommunikativ, und dann geht's so in dieses, am Ende ist es dann so, die Person sitzt alleine im Dunkeln zu Hause auf der Couch, Kopfhörer, spielt und ist halt nur noch online mit anderen verbunden. Aber es ist halt die totale Einsamkeit.
Ja.
Und ich war nur so, wow, gruselig.
Ist es. Und ich glaube, es ist eben seine Verantwortung, sich dessen eben bewusst zu werden, dass will ich das oder will ich das so nicht, weißt du? Also bei uns zum Beispiel, meine Kinder sind ja auch jetzt so in einem Alter, wo manchmal Rituale echt so ein bisschen nerven, aber diese Abendessen-Rituale, also wir sitzen alle zusammen und es gibt kein Handy am Tisch und also ab und zu gucken wir vielleicht mal eine Serie, aber meistens sitzen wir da und quatschen über den Tag oder so. Und dann kann das manchmal nur 20 Minuten sein, manchmal kann das aber auch 2 Stunden, je nachdem. Das ist schon eine Qualität, die ja auch Beziehung fördert und auch das Miteinander fördert. Und das genieße ich natürlich total sehr, weil ich ja eben auch weiß, dass ja alles auch so begrenzt ist mit der Zeit, ne? Und da finde ich Rituale wieder super wertvoll. Und meine Eltern zum Beispiel, die haben damals eben auch super viel Wert darauf gelegt. Aber bei Essenszeiten und so, das fand ich mit 16 natürlich doof. Da wollte ich raus, da wollte ich mit meinen Leuten abhängen, da wollte ich frühs länger schlafen. Also da hatte ich völlig andere Interessen. Und jetzt im Nachgang denke ich mir, nee, war schon gut, dass sie da auch so drauf bestanden haben, zu sagen, nee, wir machen das jetzt aber am Wochenende so, weil das für uns als Familie eben gut ist, sich dahingehend so zu treffen und zu vereinbaren und auszutauschen. Und ich glaube, dass das schon auch unterschätzt wird und auch verloren geht gerade.
Ja, ich überlege gerade auch, ob das nicht in Partnerschaften auch ganz viel ist. Weil ich finde, unter Freunden redet man schon noch viel so, also gerade wir Frauen. aber in so einer Partnerschaft, einer Beziehung, einer Ehe, muss man so vorsichtig sein, dass das nicht verloren geht, weil dann jeder so in seinen Stiefel reinkommt und dann, also mir kommt das jetzt auch so gerade, weil ich das Gefühl habe, in meinem bekannten Freundeskreis geht es gerade ziemlich ab, so, da passiert gerade wahnsinnig viel, auch nicht so schöne Dinge, und was ich da immer so als unterschwellig so rausfilter für mich, ist, dass Gespräche nicht stattgefunden haben, wo auch mal die Wahrheit gesagt wurde. Und da kommen wir jetzt wieder dazu, was du gesagt hast, dass man den anderen schützt, dass man den anderen nicht kritisieren will. Da denkt man so, ach, das kann ich jetzt nicht sagen. Und das ist so fatal, weil ich da so ein bisschen das Gefühl habe, da hätte so vor 5 Jahren ein Gespräch sein müssen. Das hat nicht stattgefunden und das hat so ist sich alles so reingeschlichen und dann macht es einen riesen Peng und dann kommen so Sachen auf den Tisch, wo man sich denkt, hä? Das hast du nie gesagt. Und ich kenne das ja bei mir auch in der Beziehung, so dieses, es tut manchmal weh, wenn ich von meinem Mann was höre, wo ich mir denke, Aber dann denke ich mir, oh, ich bin irgendwie froh, dass er es gesagt hat, weil das hätte ich jetzt vorher, ich hätte es nicht gewusst.
Ja, verstehe ich voll. Also wir haben ja auch so Gesprächsrituale, mein Mann und ich, ne? Das habe ich in meinem Podcast schon mal erzählt. Wir haben immer den Couchkaffee am Wochenende, wo die Kinder dann auch wissen, dass da keiner kommen darf. So, also die können natürlich kommen, klar, aber grundsätzlich ist das da unsere Zeit, entspannt auf dem Sofa zu sitzen und da mit unserem Käppchen da eine Stunde miteinander Zeit zu verbringen. Weil im Alltag einfach auch, und das verstehe ich auch voll, die Zeit doch teilweise so viel. Ja, weißt du, wenn jeder unterwegs ist und dann nach Hause kommt und wenn du dann selber noch einen kommunikativen Job hast. Manchmal bin ich ja auch so leer erzählt, so wo ich dann denke, oh, jetzt noch mal was erzählen. Also ich weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Ja. Und ich glaube, das ist das eine, so dieses, dass der Alltag teilweise eben sehr kommunikativ sein kann und dass man dann einfach auch diese Pausen braucht abends, ohne den Partner was vorzuenthalten, aber dass man dann natürlich andere Freiräume oder Räume schaffen muss. Und das Zweite, glaube ich, auch, dass, das kann ich ja jetzt erst sagen, weil ich ja jetzt erst auch mit meinem Mann in so einer Langzeitbeziehung bin, ne? Dass das halt auch so selbstverständlich wird. Weißt du, dass so das, was soll jetzt passieren? Also das, was ich früher immer dachte, was mir nie passiert, passiert mir. Ich habe immer früher so, also meine erste längere Beziehung war 6 Jahre. Und da war natürlich nach 6 Jahren war noch so, da war noch alles aufregend irgendwie. Da hast du dann vom Studium und dann die erste Wohnung und dann das erste Mal zusammen umgezogen. So. Also da war noch so viel neu so. Und da habe ich mir gedacht, naja, so wird das denn sein. Und was ist dann, wenn man länger mal so lange zusammen ist oder doppelt so lange und noch länger oder so. Und jetzt bin ich halt mehr wie doppelt so lange mit meinem Mann zusammen und stelle halt fest, es ist so schleichend. Also es stimmt, was alle sagen. Und wenn man da nicht achtsam ist, muss ich gerade mal den Finger erheben, dann kann eines Tages schon das Erwachen kommen.
Ja. Ich finde es halt so traurig, weil da gehen irgendwie gerade so richtig gute Beziehungen auseinander, weil irgendwie, ja, das ist so wie zu zwei, weißt du, die Wege haben sich so, sind so ganz schleichend, haben die sich auseinander bewegt. Und es sind so Millimeter, 1 Millimeter, 2 Millimeter, 3 Millimeter, 4 Millimeter und irgendwann ist es halt 1 Meter.
Mhm.
Und das finde ich so traurig manchmal, weil ich mir denke, das hätte man, glaube ich, alles regeln können oder auch irgendwie hin, also es ist jetzt alles nichts, was, ne, so ein Super-GAU ist, sondern es sind so schleichende kleine Sachen. Und das ist ja jetzt spannend, jetzt pass mal auf. Diese kleinen Sachen, wo wir gesagt haben, die können die bringen die Veränderung, können aber halt auch die Veränderung im Negativen bringen.
Du meinst, kleine Veränderungen können eben auch Beziehungen zum Ende bringen oder Arbeitsverhältnis oder wie auch immer.
Ja, also halt dieses so, wenn man eben nicht mehr spricht miteinander, weißt du, wenn man nicht mehr zusammen den Morgenspaziergang macht oder wenn man aufhört, weißt du, also warte, also wenn ich aktiv kleine Veränderungen in meinem Lifestyle mache, die können Positives entwickeln, aber wenn ich nicht aufpasse, können auch Veränderungen, sag ich mal, das Nicht-Tun der Passivität
ja,
ach, Veränderungen bringen.
Auf jeden Fall. Ja. Und gleichzeitig sage ich aber auch, dass diese kleinen Veränderungen, die dann vielleicht dazu führen, dass Beziehungen zu Ende gehen, das kann ja auch passieren, dass ich kleine Veränderungen mache für mich und für mich halt pudelwohl und dann irgendwann stelle ich fest, huch, mein Gegenüber findet das jetzt gar nicht so witzig.
Ja.
Das ist dann immer ziemlich traurig und ich glaube, dass wir uns da auch manchmal so ein bisschen selbst verhindern, weil wir eben die Beziehung, sei es zum Partner, sei es zur Freundin, nicht verändern wollen oder weil wir die Menschen nicht verlieren wollen, verzichten wir auf Dinge, die uns förderlich sind, um das am Leben zu halten. Und das finde ich auch falsch. Also also es ist immer gefährlich so, wenn sich einer in der Partnerschaft entwickelt. Und gleichzeitig denke ich immer, der Partner, der andere hat ja die Chance zu sagen, er macht mit. Wenn er natürlich sagt, er hat keinen Bock mitzumachen, dann ist man ja schnell an so einem Punkt, wo man sich anders entscheiden muss. Aber wenn einer vorgeht, hat der andere erstmal die Chance, hinterherzukommen. Oder einen anderen Weg der Entwicklung. Dann geht man so, weißt du, dann geht man so ein Stück auseinander und dann kommt man auch wieder so zusammen. Und das, glaube ich, finde ich auch ganz wichtig. Weißt du, dass so Veränderungen, also du kannst Veränderungen nicht verhindern. Die kommt. Und entweder machst du es selber positiv oder lässt es passiv, wie du gesagt hast, geschehen und musst dann aber mit dem Ergebnis leben, was da ist.
Ja. Und da ist vielleicht auch jetzt die Frage, unterschätzen wir da auch in unsere Partner oft so?
Ja, tun wir.
Weißt du? Glaube ich auch.
Und ich glaube Also ich glaube auch diese Selbstverständlichkeit, dass der andere weiß, was ich denke. Also dass das vielleicht mal so eine Phase war, wo das so mühelos geklappt hat, ohne Worte sich zu verstehen. Und dann kommt das erste Kind meinetwegen oder das erste Haustier oder der erste gut bezahlte Job. Also eine Veränderung irgendwie. Und dann ist der Fokus was anderes, weil in dem Moment halt einfach die Prioritäten sich so ein Stück verschieben. Und dann glaubt man aber trotzdem noch, der Partner versteht denn ohne Worte. Aber kann er vielleicht gar nicht, weil seine Aufmerksamkeit ganz woanders ist. Und das finde ich auch zum Beispiel so gefährlich. So dieses, dass man sich da nicht so drauf verlassen darf, dass das so ist. Also ich behaupte auch immer noch, mein Partner kennt mich, also mein Mann kennt mich ohne viele Worte. Und gleichzeitig, glaube ich, muss ich ihm trotzdem das immer wieder verbalisieren. Einfach, damit das nicht in so eine unsichtbare Strudelgeschichte wird.
Ja.
Und ich muss sagen, ich finde das bei Freunden ja auch so. Manchmal.
Voll. Ganz arg.
Also auch so, ich habe ja auch so langjährige Freunde, also wirklich so Studium, Schule. Und es ist so schleichend, so schleichend, so schleichend, so schleichend, so schleichend. Und irgendwann ist es, so wie du gesagt hast, nicht nur Meter, sondern dann bräuchte man eine riesen Brücke. Und dann überlegt man sich, oh, will ich die jetzt bauen oder nicht bauen? Und das ist einerseits super, super traurig.
Ja.
Und andererseits ist es vielleicht dann aber auch bloß wieder das Leben. Weißt du, was ich meine? Vielleicht ist es das dann einfach so.
Aber was ich auch schockierend fand, so in meiner Lebenserfahrung, ist, wenn ich so richtig zu mir stehe und meine Wahrheit spreche, wie manche Freundschaften einfach komplett dann zerbröseln.
Ja, weil du das System halt irritierst, ja.
Ja, weil ich das System irritiert habe oder was, aber dann denke ich mir so, dann kommt wieder dieses, oh, hätte ich es jetzt nicht sagen sollen oder oh, und dann fühle ich mich schuldig. Aber dann denke ich mir, ich kann doch, das Authentischste und das Mutigste, was man machen kann, ist doch, seine eigene Wahrheit zu sprechen und zu leben.
Bin ich
bei
dir?
Wenn ich das nicht kann, ja, was
aber bleibt denn da noch? Was ich ganz tragisch finde, dass es ja eigentlich nicht mutig sein sollte, sondern dass es das Normalste sein sollte. Weißt du? Dass es eigentlich das Leichteste sein sollte, das Einfachste. Voll. Und teilweise ist es das Komplizierteste, manchmal, man selber zu sein, weil man sich in Konstrukten wiederfindet, wo man sich denkt, wie bin ich hierher gekommen und was tue ich hier und wer bin ich eigentlich? Und ja, das finde ich manchmal schon auch ganz schön spannend so. Dieses zu sehen, dass wir es kompliziert machen, wir selbst zu sein.
Ja. Aber das finde ich eben auch so, ich weiß auch nicht, ich finde das so schockierend manchmal, wie wenig wir anderen zutrauen, wie sehr wir andere schützen, um unser... Und damit eigentlich nur uns selbst verhindern wieder. Das geht mir sowas von auf den Keks. Das geht mir so auf den Keks bei mir selbst auch, wo ich mir denke, boah.
Ja.
Und das ist schon heftig, finde ich, dieses, ich denke mir das und das, ich würde das gerne sagen und ich tue es nicht, weil das macht man nicht. Das ist nicht, wo ich mir denke, sagt wer? Ja, wer sagt das denn? Hat das jetzt Gott in den Himmel geschrieben? Oder das Universum hat mir einen Brief geschrieben, hat gesagt, du, das macht man nicht? Ja.
Genau, und dann verhindern wir uns selber in unserer Großartigkeit, so wie wir sind, mit den Erfahrungen, die wir dann machen, die dann passieren, weil wir so festhängen. Ja, das ist schon...
Und jetzt kommt ein steiler Satz.
Achtung. Hau raus. Achtung.
Achtung. Jetzt frage ich mich, ob das bei Männern einfacher ist.
Das glaube ich nicht.
Ob das, ja, okay. Aber es sieht manchmal so viel einfacher aus.
Ja.
Ich glaube, die haben auch ihre Sachen und ihre Themen und trauen sich auch oft nicht und so weiter. Aber zum Beispiel, wie du gesagt hast vorhin, und wir haben da ja denselben Podcast gehört, wieso ist es möglich, dass Männer untereinander sagen, boah, was ist denn das für ein Pulli? Was ist denn da angezogen? Was ist denn das für ein Schmarren? Und dann sagt der andere, hör, mir quält der. Das ist so normal und ich würde das zu einer Freundin von mir im Leben nicht sagen. Im Leben nicht. Ich würde nie sagen, Jana, also der Pullover, den du heute anhast, steht dir nicht. Das würde ich nie sagen. Weil ich mir denke, ich verletze dich, das ist doch, das kann ich jetzt nicht machen, ist doch dein Ding, ob du den anziehst oder nicht.
Mhm.
Was ist jetzt richtiger oder falscher? Oder
also ich glaube, es geht nicht um richtig und falsch, sondern nur um die unterschiedlichen Wege, damit umzugehen. Und ich glaube auch, dass, was die Dame dann im Podcast gesagt hat, also es geht um die Sophia Fritz, die das Buch Toxische Weiblichkeit geschrieben hat. Und sie hat ja gesagt, und dem kann ich nur zustimmen, dass es wirklich die Sozialisierung ist, dass wir als weibliche Wesen über Jahrhunderte eben darauf geeicht sind, sozial zu sein und uns anzuschmiegen und dass unsere Existenz eigentlich nur begründet damit ist, dass wir den Männern oder wie auch immer dienen und dass Männer an sich ja schon einfach, dass sie da sind, eine Daseinsberechtigung haben. Und das klang im ersten Moment, fand ich das echt so ein bisschen abgedroschen, diese Aussage, und habe eigentlich noch gedacht, echt, hängen wir da immer noch so fest in diesem Denken? Und dann habe ich mir gedacht, okay, in China war bis Anfang der 90er Jahre ein Kindpolitik, wenn es geht, ein Junge. Alles andere war, geht mal gar nicht. Du hast bis heute Kastensystem in Indien, du hast bis heute Kastensystem in Nordkorea, wo ich ja letztens da an der Grenze stand. Wenn ich mir Afrika angucke, wie die Frauen da behandelt werden, also es wird ja noch weltweit in großen Teilen eben genau das gelebt, auch wenn wir das in unserem westlichen Kulturkreis und jetzt mal bezogen auf Deutschland natürlich anders sehen und da ganz anders unterwegs sind, aber da dieses kleine Deutschland im Vergleich zu alleine China, da passt Deutschland 28 mal rein, weißt du, was das für eine Wichtung einfach hat, wie wir da an der Front der Weiblichkeit des Feminismus unterwegs sind und kämpfen. Und ich glaube wirklich, dass sie mit der Aussage recht hat, dass das so eine genetische, über Jahre hinweg kulturbedingte Veranlagung ist und dass wir deswegen immer noch intuitiv, da kommen wir wieder zu diesem, ich wäre gerne so ein Winterschlaftier, intuitiv dann plötzlich so reagieren und dann einfach Zugehörigkeit, nicht ausgestoßen werden. Was ist, wenn die jetzt dann den anderen erzählt, dass die gesagt hat, ich habe gesagt, der Pulli ist doof, und dann sagen, ich glaube schon, und sich davon dann so zu befreien. Und dann kommen ja noch, ne, eigene Befindlichkeiten dazu. Dann kommt ja noch hinzu, wie du selber groß geworden bist. Wie war das in deiner Familie? Bei uns in der Familie war das eben wichtig, was die Leute von außen denken. Und die sollten gut denken.
Ja.
Und das kann ich teilweise ablegen, aber ich habe dann auch jahrelang in der Gastronomie gearbeitet. Und wenn du in der Gastronomie arbeitest, ist das Wohl der anderen wichtiger. Mhm. Und du bist halt einfach dafür da, den das schön zu machen. Und ich habe den Job geliebt. Ich will das jetzt überhaupt gar nicht in Abrede stellen, aber es war nicht mein Job, das zu sagen, was ich denke, weil darum ging es in dem Moment gar nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass auch so mit Berufswahlen gewisse Dinge einfach auch nochmal so gefördert werden, die du dann irgendwann, wo du denkst, nee, jetzt will ich das nicht mehr. Jetzt möchte ich das gern anders haben. Und deswegen glaube ich, ist es so, dass Männer das so ein bisschen flopper sagen können. Obwohl ich auch behaupte, dass es da auch die sensiblen Männer gibt, die dann auch anders reagieren.
Total. Und ich glaube auch, gerade bei Männern ist ja auch im Inneren geht ja dasselbe ab wie bei uns.
Ja,
die sagen es halt nicht.
Das denke ich
auch. Das ist halt das. Also da muss ja auch, glaube ich, nochmal eine Revolution passieren, dass die wirklich authentisch ihr Inneres sagen. So, das ist ja auch für die dann voll schwierig, weil da gibt es ja auch wieder diese Dinge, das macht man nicht, als Mann ist man nicht schwach und blablabla.
Genau.
Aber ja, also ich muss auch wirklich sagen, dieser Podcast hat mich echt, ich bin bei der Hälfte, ich bin völlig, sprengt wirklich meine Gehirnzellen. Was ich so krass fand, was mir so reingefahren ist, war das Männerbild von ein Cowboy alleine auf der Prärie. Wow, oh, toll. Und so dieses ein Held und oder ein Jäger alleine im Wald, ja, oder ein Ritter in den Feldzug, jawohl. Und als Frau, wenn eine Frau alleine dargestellt wird, ist das eigentlich, was ist das? Wurde die ausgestoßen? Wieso ist die alleine? Ach, ist es eine Hexe? Ja, Hexenverbrennung und so. Also das ist so komisch, es war mir gar nicht klar. Das war mir überhaupt nicht klar, aber es ist so, ach, die ist nicht gemocht, wieso, ne? Da war ich so, Moment mal, was? Und auch dieses so, dieses typisch weibliche, finde ich, dieses, wenn man alleine ist, ja, wenn jetzt die Ehe auseinandergeht oder so, ist man alleine als Frau, das ist so oft so ein bisschen anders besetzt.
Ja. Ja.
Ach, ich finde das schockierend. Ich finde das schockierend.
Ja, finde ich auch. Also ich finde es in der Form manchmal, nicht nur manchmal, also ich habe den Podcast ja wie gesagt auch gehört und dann war ich so erschrocken, weil ich dann schon so dachte, ach, das hast du jetzt schon gerafft und das hast du jetzt schon gerafft und das hast du gerafft und dann kommen dann drei Themen, wo du denkst, das habe ich noch gar nicht gerafft und das auch noch nicht und da könnte. Und daran merkt man ja auch wieder, dass man eigentlich in einem andauernden Prozess ist. Also immer, immer wieder. So, ne? Also es ist ja voll. Nicht so, dass man dann, ich wäre das gerne fertig, aber ich glaube, das wird nichts.
Und da kommen wir wieder an die Lebenserfahrung, glaube ich, ran und an das Erzählen. Weil schau ja. mal, unsere blinden Flecken sind uns so aufgeleuchtet.
Ja.
Weil wir einer Person zugehört haben, ja. die natürlich viel jünger ist als ich, die eine andere Lebenserfahrung hat, eine andere Perspektive hat. Und allein nur, wie sie das erzählt hat, sind bei uns die Lampen angegangen.
Genau.
Und das ist doch eigentlich so spannend im Austausch der Lebenserfahrung.
Ja, also ist das jetzt ein Aufruf an alle, wer die Möglichkeit hat, beim nächsten Teekränzchen seine Lebenserfahrung zu teilen, sollte dies ja. tun.
Richtig. Und einfach auch wieder neugierig sein, mehr Fragen stellen an Personen, um ja. irgendwie in den Austausch zu kommen und voneinander zu lernen. Und ich glaube, das meiste können wir lernen von Menschen, die nicht in unserem Dunstkreis sind.
Auf jeden Fall.
Also, und das ist, glaube ich, auch jetzt nochmal kurz philosophisch groß am Ende. Das ist das Problem, warum, glaube ich, die Welt so ist, wie sie ist. Weil theoretisch müsste jetzt, um es auf Amerika mal kurz zu projizieren, müsste ich mich jetzt mit jemandem unterhalten, der ein krasser Trump-Supporter ist. Mit dem genau. muss ich mich unterhalten. Ich muss mich nicht mit jemandem hier aus meinem Gebäude unterhalten, mit meinem Nachbarn. Ich muss mich ja. mit so jemandem unterhalten, weil ja. damit ich verstehen kann, warum denkst du so? Wo kommst du her, dass du so denkst? Wie ist dein Leben, dass du so denkst? Weil es gibt einen Schmerzpunkt in deinem Leben, warum du so denkst.
Genau.
Wenn ich das nicht mir anhören kann und auch nicht versuchen kann zu verstehen, dann können wir da Katz alle zusammen.
Genau. Und ich finde nicht nur, also ich bin voll bei dir, dass man genau diese Menschen ansprechen muss, um zu verstehen und gleichzeitig, um sich selber auch nochmal mit seinen eigenen Vorurteilen auf die Schliche zu kommen.
Ja, voll. Um
auch nochmal für sich selber rauszufinden, warum finde ich den dann jetzt blöd und warum ja, finde ich die Ansicht doof. Und es, glaube ich, geht auch gar nicht so darum, dass man am Ende auf einen Nenner kommt. Ich glaube einfach, es geht um dieses gegenseitige Annehmen der Individualität, um das gegenseitige Akzeptieren, dass jeder eben einen anderen Weg geht und dass man eben
ja.
versucht, mit diesen unterschiedlichen Ansichten was Gemeinsames zu machen, was, wenn möglich, friedlich ja. stattfindet.
Ja. Und dass es Nuancen gibt. Ich finde das ist so das, was mich so aufregt, auf dieses, es gibt Nuancen. Wenn ich jetzt ja. mich mit so jemandem unterhalte, heißt es nicht, dass ich gleich dem seine Weltanschauung annehmen muss.
Richtig.
Aber ich muss doch Nuancen finden und sehen, ja, okay, ich verstehe das. Klar, wenn dein Leben schlechter ist als vor 5 Jahren und du hast keine Perspektive, also zum Beispiel, ich weiß es ja nicht, wie es wirklich ist, aber ja, dann kann man schon nachvollziehen, dass man sich denkt, ja, irgendwie muss ich jetzt was verändern. Weil wenn es so weitergeht, dann wird es nur noch schlechter.
Genau.
Und das ist genauso wie, ich finde auch mittlerweile, man darf manchmal gar keine Kritik mehr äußern an irgendwelchen Themen und man wird sofort gepackt und in eine Schublade gesteckt.
Ja, 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 ja.
Wo ich mir denke, also das eine hat doch mit dem anderen jetzt nichts zu tun. Und da machen sich die Menschen oft so einfach und so leicht.
Finde ich auch. Finde ich auch. Ich finde, nur wenn man Kritik äußert, heißt man nicht, dass man dagegen ist oder den anderen angreift, ja. sondern einfach nur, verstehe ich nicht, kannst du mir das nochmal erklären ja. oder weiß ich nicht. Es geht um Austausch, es geht um Kommunikation und ich glaube auch, ja. bin ich auch bei dir, dass wir da zu zögerlich geworden sind. Also das, was noch ja. in den 80er Jahren wirklich mit pfeifend, rauchend im Fernsehen wild, laut, gestikulierend diskutiert wurde, ist jetzt in so eine schon friedlich Harmoniesucht so übergegangen.
Ja.
Vielleicht haben wir das auch verlernt, keine Ahnung. Aber ich glaube auch, dass auch wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der halt mal ganz anders drauf ist, das nicht heißt, dass ich das gut finde, was der macht.
Richtig.
Oder richtig, dass ich das unterstütze, sondern es ist einfach nur, ich verstehe es nicht oder mir fehlt eine Information. Und dann ist ja auch so dieses, nicht nur, dass wir mit unseren Vorurteilen vielleicht konfrontiert werden oder mit Dingen, wo wir denken, boah, das habe ich noch nie so drüber nachgedacht oder ich will das vielleicht nicht sehen, weil mir das Angst macht.
Ja.
Wir verhindern ja vielleicht auch, dass dem anderen mit uns im Austausch vielleicht für sich selber nochmal neue Ideen dazu kommen. Weißt du, wie ich meine? Man verhindert so viel. Voll. Und dabei wäre es viel besser, da miteinander sich zu vernetzen, um halt da Bewegung reinzukriegen.
Ja. Auch mal eine schwierige Unterhaltung zu haben.
Ja, und die auszuhalten, ne?
Auszuhalten, das ist halt nicht so. Und dass man dann aber wieder Freunde, also weiterhin auch, weißt du, deswegen kann man trotzdem wieder gemeinsam durchs Leben gehen. Also es ist alles, darf zur gleichen Zeit stattfinden.
Genau.
Es ist nicht schwarz und weiß, es ist grau, immer.
Genau.
Mensch, da waren wir jetzt aber tief in der Materie, Jana, heute. Oh.
Ja, aber es sind ja die Dinge, die uns beschäftigen und vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch und deswegen.
Ja.
War es gut, da danke ich dir.
Es war gut, ich danke dir auch, ja.
Und den Zuhörern.
Ja, wir sind wieder, ja, danke fürs Zuhören, wenn ihr zuhört und ich finde es gut, dass wir wieder da sind.
Ich auch. Freue mich wieder auf unsere Routine Donnerstag.
Ich auch. Ich auch. Ja, gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Genau, bis nächste Woche.
Und viel Spaß, lasst es euch gut gehen und scheut euch nicht vor schwierigen Unterhaltungen.
Genau. Und teilt eure Geschichten.
Ja, ja, unbedingt. Bis bald und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, sonnige Grüße. Bye, bye.
Ciao, ciao.